Willkommen in der Welt von Gereon Rath. Sein Beruf? Kriminalkommissar. Sein Arbeitsplatz? Das Polizeipräsidium am Berliner Alexanderplatz. Sein Dienstantritt? März 1929. So beginnt die Internetseite www.gereonrath.de von Volker Kutscher. Gereon Rath ist der Held in seinen Bestseller-Krimis, die alle in Berlin in den 30er Jahren spielen. Sein sechster Gereon Rath-Krimi heißt Luna Park. Und über den sprechen wir jetzt mit Volker Kutscher, der heute bei uns im Studio ist. Diesen Luna Park, Herr Kutscher, den hat es wirklich gegeben. Das war ein Vergnügungspark, der aber in Ihrem Roman, also 1934, schon geschlossen ist. Was war das für ein Vergnügungspark in Berlin?
Das war ein ganz klassischer Vergnügungspark, schon zu Kaisers Zeiten gegründet. Und da hat er auch seine Blütezeit eigentlich erlebt. Die ganzen Vergnügungen gab, die man damals so den Leuten anbieten konnte. Irgendwelche wackelnden Treppen und Häuser, Spiegelkabinette, eine Achterbahn, Karussells, Schießbuden, aber einfach auch nur Gastronomie. Auf den Hallenseeterrassen konnte man einfach sitzen und aufs Wasser schauen. Es gab Modenschauen, Boxwettkämpfe. Der Luna Park war der berühmteste unter den Berliner Vergnügungsparks. Es gab auch noch eine ganze Menge andere. War gar nicht mal so riesig groß, wenn man sich heute die Fläche anguckt. Heute geht da die Stadtautobahn quer drüber. Aber ganz gut gelegen am Ende des Kuhdamms. Dieser Vergnügungspark wurde dann 1934 zum ersten Mal nicht wieder eröffnet, weil dort eine Straße gebaut werden sollte, tatsächlich die Halenseestraße. Aber das begann erst ein paar Jahre später, die Bauarbeiten. In der Zeit dazwischen stand dieser Vergnügungspark leer, aber die ganzen Gebäude standen noch da. Und es war tatsächlich so, dass dort Regimegegner Unterschlupf gefunden hatten. Die hatten sich dort versteckt. Und diese Fakten habe ich dann genutzt, um das mit fiktiven Regimegegnern und auch Gangstern, die sich dort verstecken, dann...
Haben die Nazis den nur geschlossen, weil sie die Straße bauen wollten? Oder fanden sie dieses ganze Konzept Luna Park auch nicht unterstützenswert?
Die Nazis waren nicht so wirkliche Freunde von Vergnügungsparks tatsächlich, wie sie auch Kaufhäuser nicht gut fanden. Daher kam ihnen das durchaus entgegen, dass man da einen Grund hatte, diesen Park auch dann relativ früh dann zu schließen. Und so stand er eben eine Zeit lang dann noch leer.
Und in dem Roman wird der Park eine Unterschlupfmöglichkeit für Widerstandskämpfer. Ja, Ihr Kommissar Gereon Rath, das ist nicht der Klischee-Kommissar nach dem Motto einsamer Wolf. Gereon Rath hat Familie. Er lebt auch in dem Roman ganz konkret mit Frau, Kind und Hund zusammen. Das ist auch wichtig für den Roman, oder?
Definitiv, wobei er ja noch nicht so lange Familienvater ist. Das hat sich so alles im Vorgängerroman dann entwickelt. Seine Frau Charlie, Charlotte Ritter ursprünglich, jetzt Charlotte Rath. Mit der hat er schon eine längere Beziehung, die ihre Aufs und Abs kannte. Und dann waren sie länger verlobt. Im letzten Roman haben sie dann endlich geheiratet. Also kann er jetzt hier als Ehemann durchstarten. Dass er schon ein Kind hat, das liegt daran, dass Charlie, seine Frau, ein Faible hat für Straßenkinder und Fritze. Den haben sie als Pflegekind dann aufgenommen. Charlie bringt es nicht über das Herz, ihn zurück ins Heim zu schicken, weil da will er auch nicht hin. Vorher bringe ich mich um. Also wird er wieder auf der Straße landen. Das will sie auch nicht. Also überredet sie ihren Mann, den Jungen noch aufzunehmen. Deswegen haben sie ein Kind und den Hund hat Rath schon etwas länger. Seit dem zweiten Rath-Roman ist er da auch zufällig auf den Hund gekommen. Kiri, die seitdem ja immer ihn auch ganz oft begleitet, oftmals auch eher lästig ist, weil sie ist nicht der beste Wachhund, sie ist eine Hündin.
In den Konflikten dieser Familie, da spiegelt sich auch die Zeit 1934. Auch deswegen ist die Familie wichtig für den Roman. Charlies, Gereons Frau, die unterstützt ja oder sympathisiert auch mit Kommunisten. Der Pflegesohn Fritze, der wird Mitglied der HJ. Und Gereon denkt irgendwie, dass der Nazi-Spuk ganz bald vorbei ist, oder?
In der Familie spiegeln sich die Konflikte dahingehend. Charlie ist vielleicht nicht unbedingt Kommunistin, aber auch nicht Kommunistenfresserin, was ihr Mann vielleicht sogar eher ist. Gereon mochte die Kommunisten genauso wenig wie die Nazis eigentlich die ganze Zeit. Mag die Nazis aber allerdings auch nicht. Aber Fritze, der Junge, gerade 13, möchte gern zur HJ. Und das möchte Charlie verhindern. Während Gereon sagt, ach komm, was soll's, lass ihn doch da hingehen, wenn er unbedingt will, bevor er nachher ganz alleine ist und keiner mehr mit ihm spielt. Es ist auch nicht großartig anders als Pfadfinder. Was soll's, lass ihn das doch machen.
Sie arbeiten da ganz genau, Sie zitieren auch aus Zeitungen in der Zeit. Sie erzählen von den Menschen, die glauben, dass der Nazi-Spuk tatsächlich bald vorbei ist. Ganz konkret, dass Menschen auf den Vizekanzler Franz von Papen hoffen, also der Hitler jetzt mal attackieren könnte, ihn vielleicht sogar absetzen könnte. Da haben Sie sich in die politischen Empfindungen der Menschen hineingearbeitet. War das schwer?
Jein, solche Gedankengänge gab es ja gerade bei, ich sag mal, erstkonservativen bis reaktionären Bürgern, die nicht für die Republik waren, denn Demokratie war schon seit 1932 eigentlich mehr oder weniger tot. die aber die Nazis nicht wirklich so prickelnd fanden und irgendwie dachten, mein Gott, aber wir haben ja noch den alten Papa Hindenburg, den Reichspräsidenten, der hat Hitler ja nur auch erst zum Kanzler gemacht, der kann ihn auch wieder in die Wüste schicken und von Papen, der Vizekanzler, war derjenige, dem wir eigentlich Hitler im Grunde als Kanzler zu verdanken haben. Und auch der hat dann so leichte Absatzbewegungen dann erkennen lassen. Und es lief auch tatsächlich vor diesen sogenannten Röhmputsch-Ereignissen auch so ein bisschen auf den Machtkampf hinaus. Und so ein bisschen war dann auch die Frage, wer ist denn zuerst bei Hindenburg und erzählt ihm da was? Ob das die Nazis wirklich beseitigt hätte, wenn es so eine Entwicklung gegeben hätte, sei dahingestellt. Ich glaube, dass es eher in einen Bürgerkrieg gemündet wäre, SA gegen Reichswehr und was auch immer. Das wäre also zu Verhältnissen wahrscheinlich gekommen, in Deutschland ähnlich wie in Spanien oder was auch immer. Aber letzten Endes denkt man immer alles besser als das, wie es dann wirklich passiert ist im Dritten Reich. Aber also Geschichte kann anders laufen, aber ob es dann alles so viel und deutlich besser wäre, weiß man natürlich auch nicht.
Aber Sie als Autor, Sie wissen natürlich, wie die Geschichte weitergegangen ist. Die Menschen 1934, die wussten das damals aber nicht.
So ist es. Selbst die Nazis wussten das nicht. Und ich glaube, dass sie auch immer noch ein bisschen Angst hatten tatsächlich, obwohl sie schon sehr fest im Sattel saßen. Sie hatten ja doch sehr brutal 33 schon alle innenpolitischen Gegner beseitigt. Aber ein bisschen Ängste waren da immer noch. Und ich glaube nämlich, das Regime war wirklich erst im Sommer 34 richtig gefestigt, indem man die SA entmachtete, ganz viele Gegner auch innerparteilich über die Klinge springen ließ. Dann, als mit Hindenburgs Tod auch der letzte über Hitler noch stehende für viele deutsche Politiker dann nicht mehr lebte, dann erst, glaube ich, war die volle Macht da.
Und kann man gar nicht anders als Ihren Roman auch auf dem politischen Hintergrund immer unserer Zeit zu lesen. Berlin tut 1934 in großen Teilen noch so, als sei alles ganz normal. Doch Rechtsstaat und Demokratie, die werden langsam abgeschafft. Das zeigt uns auf drastische Weise auch, dass Rechtsstaat und Demokratie keinen Garantiebonus haben und wie schnell das alles unterhöhlt werden kann, oder?
Genau so ist es. Und das will ich auch so ein bisschen zeigen, dass das nicht selbstverständlich ist. Nun kann man natürlich sagen, die Weimarer Demokratie war eine eher schwache Demokratie mit zu wenig Demokraten, mit einer Verfassung, die auch nicht so stabil war wie dann das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Das sind so Dinge, die ich auch in der Schule gelernt habe, dass wir die Fehler von Weimar eben dann 49 nicht gemacht haben mit dem Grundgesetz. Aber das mag auch alles sein, dass das ein bisschen stabiler ist grundsätzlich, aber ein Selbstläufer ist auch unsere jetzige Demokratie nicht, was wir auch immer mal wieder merken, gerade jetzt verstärkt merken, dass es da eine ganze Menge Bewegungen, Strömungen und so weiter gibt, die da das nicht wollen. Das sind nicht nur Rechtsextreme, das sind durchaus auch international gesehen Islamisten und so weiter. Ein Großteil der Welt ist eben nicht freiheitlich demokratisch organisiert. Das darf man nicht vergessen. Wir leben hier auf einer kleinen Insel der Seligen und wir müssen diese Errungenschaften, für die ich sie definitiv halte, die seit dem Zeitalter der Aufklärung, die wir langsam aber sicher immer weiter ausgeweitet haben, die müssen wir erhalten und die erhalten sich nicht von alleine. Man muss schon das auch wollen und merken, was es für eine Errungenschaft ist, die wir da haben. Man muss sich nur in anderen Ländern, in anderen Weltgegenden umschauen, dann weiß man das, denke ich. Und das da ein bisschen die Leute für zu sensibilisieren, das ist durchaus auch ein gewisses Anliegen.
Und überall, wo überbordender nationaler Chauvinismus auftaucht, da sollte man zeitig hinschauen. Das merkt man auch. Also Charlie, die Frau von Gereon Rath, die arbeitet in so einer Rechtsanwaltskanzlei. Das ist alles ganz normal bürgerlich. Also das ist so wie auch in einer Rechtskanzlei heute. Und die denken immer noch, ach, wir können da was machen und der Rechtsstaat funktioniert doch noch irgendwie. Aber die irren sich da gewaltig.
Ja, der Rechtsstaat ist eigentlich schon abgeschafft. Aber natürlich wird das so nicht so offen propagiert. Und natürlich gibt es noch Gerichtsverhandlungen, es gibt die ganzen Gesetze noch und so weiter. Also kann man als Jurist ja auch nicht, das muss ja versuchen, noch auf diesem Wege weiter dann auch zu agieren.
Und zwischen allen Fronten, da steht dann der Kommissar Gereon Rath, da sind dann noch die alten Gangsterbosse, da ist die SA, da ist die SS, da sind die politischen Verwerfungen und Machtkämpfe. Der Gereon Rath, der hat es da nicht einfach. Es werden gleich mehrere SA-Männer ermordet. Da reibt er sich so ein bisschen auf, oder?
Ja, er hat das Problem, dass er nicht alleine ermitteln darf, weil es offensichtlich politische Morde sind, allein schon durch die SA-Uniformen der Opfer und weil auch eine kommunistische Parole an einem Tatort gefunden wird, schaltet sich ganz schnell beim ersten Fall schon die geheime Staatspolizei ein und das in Personen von Raths ehemaligem Kollegen Reinhold Gräf. Die beiden können eh nicht mehr so gut miteinander, waren mal befreundet, aber das hat sich auch im Roman März gefallen, auseinanderentwickelt. Jetzt begegnen sie sich wieder. Er muss eben mit einer politischen Polizei zusammenarbeiten und das behagt ihm gar nicht und dem entzieht er sich auch nach Möglichkeit, zumal es auch sich herausstellt, dass da bestimmte Dinge, die ihm auffallen, die politischen Polizisten um Reinhold Graef gar nicht interessieren. Die wollen nur Kommunisten jagen, die vermeintlich dahinter stecken, hinter den Morden. Aber dass es da noch andere Dinge gibt, das...
Und sie wollen vor allem Macht und Karriere. Also sie wollen Kommunisten jagen, natürlich wollen sie das, aber sie wollen Erfolg haben, sie wollen Erfolge vorweisen, um auf ihrer Karriereleiter rasch
nach oben zu steigen. Wobei Reinhold Graef tatsächlich auch so ein bisschen ein idealistischer Nazi auch ist. Er glaubt wirklich seinem Land, seiner Gesellschaft zu helfen, indem er eben die Feinde dieser Gesellschaft, also Kommunisten, dann auch die letzten Regimegegner dann auch findet und ausschaltet, wobei die nicht großartig Böses machen, eigentlich außer Parolen, an die Wände zu malen und diesen vermeintlichen Mord, den, wenn ich aber rauscht, die waren es letzten Endes dann doch nicht.
Und er steht auch vor enormen inneren Konflikten, denn er stellt fest, dass er homosexuell ist. Und das passt natürlich gar nicht zum Männerbild des Nationalsozialismus. Das stellt auch so ein bisschen die Konflikte dar, die dann auf den Röhmputsch zulaufen, oder?
Ja, das, wo das mit so ein bisschen dann auch gerechtfertigt wurde, neben den angeblichen Putschplänen von Röhm und Co., wurde auch auf die Homosexualität angespielt, immer so leicht verdeckt. Aber es war, alle wussten, um was es ging. Es war so ein offenes Geheimnis, dass der schwul war. Und das wurde auch als Begründung für diese Säuberungsaktion, so wurde sie auch tatsächlich genannt, dann herangezogen. Und man darf nicht vergessen, dass Homosexualität damals eine Straftat war, was auch das Problem für Reinhold Graef selber ist. Er fühlt sich dann seinem Lover hingezogen, lässt sich immer wieder verführen, aber hat dauernd ein schlechtes Gewissen. Auch die Freundschaft zu Gerion Rath ist dadurch vor allen Dingen in die Brüche gegangen, weil Gerion damit nicht umgehen konnte, dass eben Reinhold Graef schwul ist. Gerion Rath, der eigentlich keine Probleme hatte, in schwulen Lokalen unterwegs zu sein und dort mit Transvestiten zu reden und so weiter, hat aber ein großes Problem mit der Erkenntnis, dass sein bester Kumpel im Polizeiapparat offensichtlich schwul ist und er kann Kind seiner Zeit nicht darüber reden. Graef kann nicht darüber reden. Also dieses Geheimnis steht zwischen den beiden, aber dadurch geht die Freundschaft in die Brüche. Und bei Graef eskaliert das Ganze auch noch extrem gegen Ende des Romans, aber ich will da auch nicht zu viel verraten.
Wollen wir nicht zu viel verraten. Das sind aber enorme Konfliktlinien, die auftauchen und die für so einen Krimi natürlich ideal sind, weil das Drama kann sich dann immer weiter spinnen. Wie geht's denn jetzt weiter mit Gerion Rath? Das ist der sechste Krimi. Läuft das nicht alles in eine Sackgasse hinein? Also seine Möglichkeiten zu handeln werden immer enger. Die Nazi-Diktatur, der Krieg, wo findet er überhaupt als ermittelnder Kriminalkommissar da überhaupt noch einen Platz? Und Sie schreiben ja sicher schon an dem nächsten Gerion Rath-Roman.
Ja, es soll noch 3 Romane geben. Ich möchte bis ins Jahr 38 erzählen. Du hast der Plan. Das Schlimme ist natürlich an der ganzen Geschichte, es wird nicht besser in Deutschland. Und das, was bei normalen Kriminalromanen greift, dass man am Ende, nach wie viel schlimmen Ereignissen auch immer, dann die Ordnung wiederherstellt und der Bösewicht ist gefasst und das ist natürlich im Dritten Reich alles ein bisschen problematisch. Welche Ordnung ist denn da wiederhergestellt? Die Ordnung ist ja schon an sich eine perverse, die da gerade herrscht. Und das ist das, was auch für den Kommissar so ein bisschen frustig macht, dass er mit seinem ganzen Gerechtigkeitsempfinden letzten Endes nach und nach immer mehr merkt, in diesem Land kann ich eigentlich nicht länger Polizist sein. Das geht nicht. Auch wenn ich unpolitisch mich nur um Mordfälle kümmere, nichts ist unpolitisch. Als Polizist ist man schon gar nicht in der unpolitischen Position, als Teil der Exekutive eines Staates.
Aber das kann ich mir kaum vorstellen, wenn es da gar keinen Platz mehr gibt für Recht und Ordnung, weil alles politisch für die Nazis instrumentalisiert worden ist. Da gibt es keine Option mehr für einen Kommissar, der wirklich an Gut und Böse sich abarbeitet und die Mörder wegen ihres Mordens entlarven will. Wie soll das denn eigentlich gehen?
Das geht nur, wenn man wie Gerion Rath ein sehr starkes Gerechtigkeitsempfinden hat, das sich im Zweifel auch über Recht und Gesetz hinwegsetzt. Das hat er schon zu Republikzeiten gemacht, sein eigenes Ding gemacht, zum Teil auch Dinge, die ganz stark Richtung Selbstjustiz gehen. Das ist grundsätzlich nicht zu begrüßen, hilft ihm aber in dieser Zeit tatsächlich auch da einigermaßen aufrecht noch, trotz allen Katzbuchels, das er auch beherrscht, seinen Vorgesetzten gegenüber, aber doch noch sich nicht zu verbiegen letzten Endes.
Und was man auch sagen muss, sie gehen mit ihrem Gerion Rath nicht gerade zimperlich um. Also dem wird auch in Luna Park ganz schön was zugemutet. Er wird durch die Mangel genommen. Wir sagen jetzt nicht genau, wie das passiert. Fällt Ihnen das schwer, wenn Sie so mit Ihrem Kommissar umgehen müssen?
Ehrlich gesagt, nein. Das muss ich tun als Autor. Man muss seinen Figuren Probleme bereiten und sie auch leiden lassen. Und das ist
Aber Sie nehmen zum Beispiel Abschied, ich sage nicht genau, was passiert, aber da taucht etwas in dem Lunapark auf und das ist jemand, der auch schon in den Romanen vorher immer dabei ist und plötzlich geschieht ganz Mieses mit ihm. Mhm. Also als ich das gelesen habe, da musste ich erstmal wieder einige weitere Kapitel lesen, weil ich sonst hätte gar nicht einschlafen können.
Es gibt eine ziemlich, ich will gar nicht sagen gemeine Stelle, aber es ist schon gerade für diejenigen, die schon länger die Romane gelesen haben, vielleicht nicht leicht zu verkraften, weil da eine wichtige Figur, würde ich sagen, wegfällt für die nächsten Romane, weil sie nämlich stirbt. Sehr fiese Art und Weise eigentlich auch. Aber das war in dem Fall an der Stelle nötig, um da bestimmte Dinge klarzumachen. Aber viel mehr kann ich jetzt auch gar nicht sagen, sonst würden wir nämlich spoilern. Das
wollen wir natürlich. Vielleicht geschieht es auch deswegen, weil wir sagten schon, der Gereon Rath, der versucht sich immer da so durchzuwursteln und sagt, ach, das wird alles schon gut gehen und warum soll der Fritze nicht in die HJ? Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Dass man das Gefühl bekommt, wenn man diese Stelle liest, vielleicht braucht er so einen richtig heftigen Schock, so einen Schuss gegen den Bug, um auch wachgerüttelt zu werden.
Er wird dadurch wachgerüttelt, wobei derjenige, der diese böse Tat begeht, ja kein Nazi ist, aber aus anderen Gründen das macht. Das Ganze reißt ihn schon ein bisschen aus seiner Lethargie halt auch ein bisschen raus. Und das wird im nächsten Roman, den ich jetzt gerade begonnen habe, auch noch fortgeführt werden, weil ihn diese Aktion in Feindschaft bringt zu einem Menschen. Ja, das wird also im nächsten Roman im Mittelpunkt stehen.
Nun sind Ihre Romane, wir haben jetzt auch diese ganzen politischen Hintergründe und die Verzwicktheiten besprochen, auch das, was Sie uns politisch auch noch sagen können, die sind weit mehr als Krimis. Sie erzählen Zeitgeschichte, Sie erzählen von der Zerrissenheit der Menschen in den 30er Jahren. Ärgert Sie das vielleicht manchmal auch, wenn Sie so immer in die Genre-Schublade Krimi reingesteckt werden?
Man muss ja in irgendwelche Schubladen gesteckt werden und natürlich sind es Kriminalromane, die ich schreibe. Ich glaube, es würde mich mehr ärgern, wenn ich in die Schublade historische Kriminalromane gesteckt würde. Da kann man mich reinstecken. Das sind ja Romane, die in der Vergangenheit spielen. Das ist keine Flucht in irgendeine Vergangenheit, in eine gute alte Zeit oder auch nicht in eine schlechte alte Zeit. Also ich würde, wäre es lieber, das wird so gesehen wie zum Beispiel die Romane von James Ellroy, die in Los Angeles der 50er zum Teil spielen. Da wird kein Mensch drauf kommen und dann einen Stempel historischer Roman drauf machen. So würde ich meine Romane gerne auch.
Es gibt aber manchmal so ein paar Hochnäsige, die sagen, ach, das ist ja nur ein Kinderbuchautor, das ist nur ein Krimibuchautor. Aber wenn es um den Frankfurter Buchpreis geht oder um die Höhen der Literatur, dann sind die nicht dabei.
Ja, natürlich werde ich nie im Leben den Literaturnobelpreis bekommen. Das ist auch nicht meine Absicht. Ich bin schon Krimi-Autor, dass es irgendwie dann doch auch ein bisschen literarischer zugeht. Bei mir freut mich ja, ich habe mich da auch ein bisschen weiterentwickelt im Schreiben, glaube ich. Aber ich finde diese Grenzziehung ohnehin sehr problematisch. Wo will man da die Grenze ziehen zwischen U und E? Und ich finde auch ein gutes Buch, auch ein E-Buch sollte auch auf eine gewisse Art und Weise auch unterhalten. Das verlange ich von einem Buch irgendwie. Also mich beschäftigen, mich intellektuell herausfordern und so weiter. Das ist ja auch Unterhaltung.
Und Sie haben Erfolg. Ihre Bücher sind Bestseller. Also
das freut mich sehr natürlich. Ja,
klar. Luna Park heißt dieser sechste Roman. Können oder dürfen oder wollen Sie verraten, wie der Titel des nächsten sein wird? Oder entsteht sowas erst immer ganz am Ende, dass Sie da einen Titel finden?
Ja, ich habe einen Arbeitstitel, also er wird Marlowe heißen. So ist der Plan.
Oh, Marlowe, da weiß man, wenn man Luna Park liest, was damit gemeint wird. Wir hoffen, wir haben Sie jetzt sehr neugierig gemacht. Vielen Dank, Volker Kutscher. Luna Park, so heißt sein sechster Krimi um den Kommissar Gereon Rath, über den wir gerade gesprochen haben. Also unbedingt lesenswert, also nicht nur für alle Krimi-Fans. Gereon Rath erzählt auch von den Konflikten der Menschen in Berlin 1934. Einer Zeit im Umbruch, einer Zeit, die versucht so zu tun, als sei noch alles ganz normal, obwohl die Nazis ihre Diktatur immer mehr ausbauen. Luna Park, das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 560 Seiten. Kostet 23 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.